Hallo und herzlich willkommen zu All Inclusive in der Live-Sendung am Reformationstag, den 31. Oktober 2015. Mikrofon und an den Reglern begrüßen euch heute Timo,
Matthias.
Und wir haben heute einen Studiogast bei uns, und zwar ist es der Reutlinger Bundestagsabgeordnete von der CDU, Michael Dohnt. Hallo Herr Dohnt.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass Sie sich für eine Stunde All-Inclusive Zeit genommen haben. Wir sprechen gleich mit Michael Dohnt über seine Arbeit im Bundestag, seine anderen politischen Arbeiten und aktuelle Themen wie die aktuelle Flüchtlingssituation. Heute ist zu Gast der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Dohnt. Er ist 48 Jahre alt, ist in Metzingen geboren worden und hat eine Familie bestehend aus einer Frau und einer Tochter und zwei Söhnen. Er hat nach seiner Ausbildung beim Landratsamt Esslingen am Neckar an der PH in Ludwigsburg studiert und wurde dort Diplom-Verwaltungswirt und hat danach bei der großen Kreisstadt Metzingen und in der Verwaltung der Stadt Pfullingen gearbeitet. Wie kam der Einstieg nach der Schule in die Verwaltung für Sie?
Das war eigentlich ein Weg, der mir ein Stück weit vorgezeichnet war. Ich habe mich da schon recht früh im Gymnasium irgendwann drauf fixiert, dass ich das machen möchte. Und ich habe es auch nie bereut, diese Ausbildung dann begonnen zu haben. Das ist ja auch so eine duale Ausbildung, Studium und Praxis im gehobenen Dienst. Und das hat sich für mich als genau das Richtige herausgestellt.
Warum haben Sie nicht direkt studiert, sondern sind erst in die Ausbildung gegangen, bevor Sie das Studium draufgesetzt haben in Ludwigsburg?
Ne, das ist Bestandteil. Das ist also wie in einer Ausbildung, wenn man Handwerk lernt, wo man dann Praxis und Schule hat. Und so ist es beim gehobenen Dienst auch in der Verwaltung, dass man Praxisteile hat und dann das Studium an der Fachhochschule oder an der Hochschule für öffentliche Verwaltung, wie sie heute heißt, in Kehl oder Ludwigsburg.
1989 sind Sie in die CDU eingetreten. Welche Beweggründe hatten Sie, Mitglied der CDU zu werden und nicht der SPD, FDP, Grünen, Linken oder einer anderen Partei?
Die Linke gab es damals noch gar nicht, aber unabhängig davon, ich habe damals, der Eintrittsgrund, das war im April 89, war, dass ich in meinem Heimatort Grafenberg für den Gemeinderat kandidiert habe auf der Liste der CDU. Und dann habe ich gesagt, wenn ich dann schon kandidiere, dann werde ich natürlich auch Mitglied. Die CDU stand mir schon immer nahe, auch schon zu Schulzeiten. Ich hatte einen väterlichen Freund, einen Nachbarn, der im Landtag war für die CDU. Und ich bin so einfach hineingekommen in diese Parteifamilie, in die CDU, und habe mich da bis heute sehr wohl gefühlt.
Gab es auch Momente, wo Sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben in Ihrer Partei?
Eigentlich nicht, nein.
Also Sie sind völlig zufrieden?
Ja.
Dann wurden Sie kurze Zeit später, 1999, erstmals in Römerstein zum Bürgermeister gewählt. Ja. Wieso wollten Sie dann nach dem Eintritt in die CDU 10 Jahre später Bürgermeister werden?
Das hat jetzt nichts mit der CDU zu tun gehabt, sondern ich habe ja die Ausbildung gemacht, gehobener Dienst, war Verwaltungsbeamter, erst, wie Sie gesagt haben, erst Metzingen, dann Pfullingen. Und mit der Zeit ist so der Wunsch gereift, Bürgermeister, das wird mich mal reizen. Das wird sich, das wäre was für mich, das würde ich gern machen. Das kann man jetzt nicht herbei befehlen oder sagen so und jetzt mache ich das, sondern da muss man einfach warten, bis sich die richtige Chance ergibt, bis die richtige Gemeinde vielleicht auch jemanden sucht. Muss dann eine Entscheidung treffen. Römerstein war mein zweiter Versuch. Ich habe es vorher schon mal in Kohlberg probiert. Und das war dann in Römerstein erfolgreich. Und auch das habe ich nie bereut.
Und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also Bundestag, Familie und dann auch Bürgermeister sein? Ich denke, das ist doch ziemlich schwierig, oder das alles unter einen Hut zu bekommen.
Das ist in der Tat richtig, wobei Bundestag und Bürgermeister darf man gar nicht unter einen Hut bekommen. Also nach der Wahl musste ich mein Rathaus sozusagen abgeben oder aufgeben. Aber es ist richtig, Familie und Bürgermeister oder auch Familie und Bundestag, das ist eine Herausforderung und das kann man auch nur machen, zumindest wenn man seine Familie behalten möchte, wenn das abgestimmt ist und wenn die Familie das auch mitträgt. Und da habe ich eine Frau und auch Kinder, die das wirklich auch mittragen. Gut, meine Kinder kennen es gar nicht anders, beginnend mit dem Bürgermeister und jetzt dann eben beim Bundestag.
2007 wurden Sie in Ihrem Amt bestätigt. War das ein guter Vertrauensbeweis von den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Ihnen?
Ja, also ich bin vor allem stolz auf die hohe Wahlbeteiligung, die ich hatte. 66% bei einer Wiederwahl, einer Bürgermeisterwahl, ist heute wirklich schon ein Spitzenwert. Also da bin ich wirklich persönlich stolz drauf. Jetzt nicht so sehr auf mich, sondern vor allem auf unsere Bürger, die sich so sehr für die Kommunalpolitik engagieren und interessieren, dass sie in so hoher Zahl zur Wahl gegangen sind.
Wie war das dann, dass Sie sich entschieden haben, Bewerbung abzugeben für die CDU, für den Bundestag? Was gab es da für Rückmeldungen aus der Gemeinde? Waren die Bürger sauer, dass Sie jetzt nach Berlin wollen und Römerstein verlassen möchten?
Ja, es gab beides. Also es gab durchaus Leute, die gesagt haben, wir wählen Sie nicht, wir wollen Sie behalten. Wobei, dann habe ich scherzhaft gesagt, ja, aber die Chance ist sehr hoch, dass es also trotzdem klappt, dass ich gewählt werde. Und von daher dann doch lieber mit einem guten Ergebnis. Und ich habe dann persönlich in Römerstein 75% errungen bei der Bundestagswahl, bei den Erststimmen.
Mehr als bei der Bürgermeisterwahl 2007.
Und nein, nicht ganz, da war es noch besser, aber es war dann wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis im Wahlkreis Reutlingen in Römerstein, als es zeigt, dass die Leute doch mich da unterstützt haben, meine Mitbürger, und auch jetzt im Nachhinein im Gespräch, ich lebe ja immer noch, oder wir leben immer noch in Römerstein, man ist im Gespräch mit den Bürgern, also da ist doch aus, ja, es hat mir keiner, wenn ich das so sagen darf, verübelt, dass ich das Amt gewechselt habe.
Wie lange geht dann jetzt Ihr Arbeitstag im Vergleich zum Bürgermeister? Geht er jetzt länger als Abgeordneter?
Ja, also vor allem in den Sitzungswochen. Wir haben ja 22 Sitzungswochen in Berlin, von Montag bis Freitag. Und da gehe ich in der Regel morgens so 7:15, 7:30 aus dem Haus und abends zwischen 10 und 11 komme ich dann wieder zurück. Jetzt in den sitzungsfreien Wochen, da ist dann auch mal möglich, dass man vormittags mal ein bisschen Luft hat. Aber es ist so, überwiegend dann natürlich die Abende und Wochenenden sind belegt mit Terminen.
Also völlig beschäftigt ist man in manchen Teilen.
Ja, es bleibt auch, wenn man gelegentlich gefragt wird nach Hobbys, es bleibt da wenig Zeit.
Also ein Herzblutberuf.
Ist es in der Tat, ja.
Der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Dohnt ist heute zu Gast bei All Inclusive, der inklusiven Jugendredaktion des Freien Radios für Tübingen, Reutlingen und Umgebung. Er sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag. Über den Wahlkreis Reutlingen wurde er direkt gewählt. Ein gutes, starkes Ergebnis hatte er in Römerstadt, wo er davor Bürgermeister war. Und welche Themen sind aktuell Ihre Schwerpunktthemen im Bundestag?
Ja, eigentlich ist es die Verkehrspolitik. Ich bin Mitglied im Verkehrsausschuss. Es ist auch der Tourismus, weil ich stellvertretendes Mitglied im Tourismusausschuss bin. Und ich sage eigentlich, weil derzeit haben wir de facto nur ein Thema, und das ist die Flüchtlingspolitik. Und das ist der absolute Schwerpunkt bei jedem Gespräch, bei jeder Versammlung, in den allermeisten Mails und natürlich auch in unseren Diskussionen in der Fraktion, in den Arbeitsgruppen und im Bundestag.
Also ruht der Verkehr gerade auf deutschen Straßen?
Das nicht. Das nicht. Auch die Arbeit in der Verkehrspolitik läuft weiter, aber sie wird einfach momentan nicht so wahrgenommen, weil andere Dinge viel, viel stärker und auch zu Recht im Fokus stehen.
Ist es dann für Sie als Politiker schwer, jetzt in einem ganz anderen Fachgebiet mit allen anderen Politikern auf einmal zu stecken, ungewollt oder gewollt, wie man sagen möchte?
Ja, schwierig ist es. Nein, es ist eine Herausforderung und es ist auch unsere Aufgabe, uns da dann entsprechend einzuarbeiten, sachkundig zu machen, damit wir damit diskutieren können, weil wir müssen es ja auch mitentscheiden. Und da will ich mich nicht nur auf meine Kollegen verlassen, die da die Fachleute sind, und dann, wenn der Bürger mich darauf anspricht, dann zu sagen, ja, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich gebe mal die Frage weiter. Das ist, glaube ich, bei solchen Themen wirklich nicht das Richtige. Das passiert bei anderen Themen. Also wenn ich zu Spezialsachen irgendwo in der Rentenversicherung oder sonst wo gefragt werde, muss ich auch sagen, ja, ich nehme das mal mit und ich schicke dann eine Antwort. Aber bei diesen Themen, da erwartet der Bürger völlig zu Recht, dass wir als Politiker da uns mit dieser Thematik befassen, ob das jetzt zum Fachgebiet gehört oder nicht.
Hatten Sie dann auch schon Zeit, eine Unterkunft für Flüchtlinge zu besuchen bei Ihrem gefüllten Terminplan?
In einer Flüchtlingsunterkunft war ich jetzt noch nicht. Ich war bislang, ich habe aber das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, besucht, das ja seinen Sitz in Ehningen unter Achalm hat. Da war ich schon und habe auch mit dem Mitarbeiter dort Gespräche geführt.
Waren die lehrreich für Sie dann?
Ja, es war wirklich interessant, aus erster Hand das zu hören, was wir so aus Berichten dann eben oder aus Medienberichten bekommen, auch nachzuhaken, wie sieht es denn aus, so diese Geschichten, dass man hört, die Mitarbeiter würden alle massenweise da kündigen oder in kurzer Zeit wechseln, weil sie unzufrieden sind, weil sie unmöglich behandelt werden von den Asylsuchenden. Haben die mir also wirklich bestätigt, dass sie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit haben, dass das aus ihrer Sicht, wenn dann ganz große Einzelfälle sind, beispielsweise.
Also diese Streitigkeiten und sowas.
Ja, oder dass sie nicht akzeptiert werden, Frauen, Männer, die mit Frauen nicht reden wollen oder anderes. Also das spielt zumindest, so wie man mir dort berichtet hat, eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Die Laura-Scharnin-Schule in Reutlingen im beruflichen Schulzentrum, über die wurde vergangenen Donnerstag oder Freitag im Schwäbischen Tagblatt im Reutlinger Teil berichtet. Da ist ja auch eine Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule, dass dort fast 80% weibliche Schülerinnen sind und nur 20% männliche Schüler und dort keine Übergriffe stattgefunden haben. Ist es dann schön zu hören, dass man merkt, dass die Leute doch nicht so sind, wie rausgeposaunt wird?
Ja, also man muss unterscheiden. Ich nehme es sehr ernst und es ist auch ganz natürlich und normal, dass ganz viele Menschen Angst haben. Angst vor dem Unbekannten, Angst, was sich da entwickeln wird, weil es ja eine Situation ist, wo man nicht sagen kann, ja, haben wir schon 5-mal gehabt, das ist immer gut gegangen, sondern das ist ja wirklich eine Situation, eine Sondersituation. Und deshalb habe ich auch Verständnis, wenn Menschen Angst haben und sich Sorgen machen. Aber ich habe kein Verständnis, wenn man daraus dann Panik macht. Und ich bin sehr fleißig unterwegs, auch auf Facebook. Und wenn man dann eben sieht, was dann da für Geschichten die Runde machen, wo wirklich die Angst dann geschürt wird und Panik erzeugt wird, dann ist es, also melde ich mich dann zum Teil auch, mische ich mich da zum Teil ein und schreibe drunter so ein Blödsinn oder andere Dinge. Und ich beobachte ja sehr genau, die öffentlichen Medien machen das ja auch, wird zwar nicht so wahrgenommen, aber dass sie dann solchen Geschichten auch mal nachgehen. So diese legendäre, wo die Asylbewerber irgendwelche Pferde schlachten und aufessen, wo dann nichts dran ist oder es aus einer bekanntermaßen sehr rechten Ecke lanciert wurde oder auch andere Dinge. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen dann auch solche Erfahrungen, wie sie da in der Zeitung berichtet wurden, weitergeben, dass es eben ganz normales Zusammenleben möglich ist und diese ganzen Horrorgeschichten, die zum Teil verbreitet werden, eben nicht zutreffen.
Und wie finden Sie die allgemeinen Medien? Wie finden Sie die, also wie wird darüber über Flüchtlinge so berichtet? Meinen Sie, das ist einseitig oder ausgeglichen?
Da kann ich mir sicher kein Urteil erlauben, weil ich nicht die Medien alle beobachten kann. Es ist sicherlich so, dass es Zeiten gab in dieser Flüchtlingsentwicklung, wo man den Eindruck hatte, die veröffentlichte Meinung gibt nicht die Stimmung wieder, wie es in der Bevölkerung ist. Also dass man in den Medien eigentlich nur Welcome, positive Nachrichten, tolle Chancen, alle, die kommen, seien gut ausgebildet und, wahrnahm. Dass aber dann, wenn man mit dem Bürger im Gespräch war, die Stimmung, die man da vernommen hat, eine ganz andere war. Mittlerweile habe ich den Eindruck, es wird differenzierter berichtet, also verantwortlicher. Man muss immer aufpassen, weil man kann ja mit solchen Berichterstattungen auch Stimmungen machen. Aber momentan habe ich eher den Eindruck, dass es wirklich differenzierter oder ausgewogener berichtet wird.
Das Zitat von Angela Merkel, wir schaffen das, ist das Deutschland-Zitat schlechthin gerade. Wie stehen Sie dazu? Denn der Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen, Boris Palmer, ist dabei irgendwie meint, was soll man denn dabei schaffen, hat er selbst auf Facebook verlauten lassen. Sie sind ja auch auf Facebook unterwegs und haben das sicher auch gelesen.
Ja, also ich bin überzeugt, wir können das schaffen. Also wenn man es nur rein überlegt, ja, wir sind ein Volk von 80 Millionen, wir sind eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt. Und wenn wir bei 80 Millionen es nicht schaffen, 1 Million Flüchtlinge, die zu uns zu kommen, unterzubringen. Was soll man dann erwarten vom Libanon, wo auf 5 Einwohner ein Flüchtling kommt? Also schon allein deshalb, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben in unserer Geschichte schon andere Herausforderungen geschafft, die auf uns zukamen, auch die deutsche Einheit. Da haben viele andere wahrscheinlich gedacht, das ist nie zu schaffen. Das ist, war sicherlich nochmal eine größere Herausforderung. Und ich sehe auch, und ich bin mit vielen früheren Kollegen auch im Gespräch, die das alle hinbekommen. Und von daher halte ich es schon für, also ich halte es für richtig, dass die Kommunen ihre Bedenken formulieren und sagen, wir haben da und da Probleme. Aber ich bin überzeugt, wir können das schaffen.
Bei den Sonntagsumfragen ist die Union jetzt gesunken. Sehr stark sogar. Wie sehen Sie das? Ist es damit verbunden, dass doch nicht jeder der Aussage der Bundeskanzlerin, wo sonst CDU gewählt hätte, folgen kann?
Ja, es hängt garantiert damit zusammen. Die Umfragewerte stimmen uns natürlich alle besorgt. Aber das ist ja auch nur ein Ausdruck der Stimmung in der Bevölkerung. Und diese Stimmung nehmen wir in der Politik sehr wohl wahr. Wir haben alle Wahlkreise aus Baden-Württemberg, wir Abgeordneten, und sind im Kontakt mit den Bürgern. Und deshalb sind wir derselben Meinung wie die Bürger auch. Es kann so nicht weitergehen, man muss etwas tun. Jetzt kann man das, wie der Herr Palmer, machen, indem er lamentieren sagt, wir schaffen das nicht. Oder man kann sagen, okay, wir greifen die Herausforderung auf, gerade auch in der Politik, und suchen nach Lösungen, die sich auch umsetzen lassen. Weil es ist nichts geholfen, wenn alle jetzt hinstehen und sagen, wir schaffen das nicht, es geht aus dem, dem, dem und dem Grund, funktioniert es nicht, so geht es nicht weiter. Sondern die Bürger haben zu Recht die Erwartung, dass wir sagen, das und das sind die Lösungen. Und deshalb haben wir das, die Gesetze verschärft, deshalb sind Verhandlungen jetzt am Sonntag wieder innerhalb der Koalition über diese Grenzübertrittsbereiche. Deshalb ist man unterwegs, um auf europäischer Ebene Lösungen zu finden, weil das wird der Schlüssel sein. Deshalb ist man unterwegs, um weltweit Lösungen zu finden. Es war jetzt erst die Konferenz in Wien zum Syrien-Konflikt und, und. Aber das sind alles, oder wie die Kanzlerin gesagt hat, keine Maßnahmen, wo man einen Schalter umstellen kann und dann ist es vorbei, sondern es sind alles ein Strauß von Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um dieser Thematik Herr zu werden, weil da sind wir wirklich uns alle einig, wir können nicht so weitermachen, dass am Tag 10.000 Flüchtlinge zu uns kommen.
Was fordern Sie dann persönlich von den anderen europäischen Mitgliedstaaten?
Es ist für mich klar, dass wir, wie ich gesagt habe, die Thematik europäisch aufgreifen müssen. Das heißt, wir müssen wieder dazukommen, unsere europäischen Grenzen, so wie wir das seit Schengen miteinander vereinbart haben, gemeinsam schützen und dafür sorgen, dass die Menschen, die zu uns hereinkommen, in einem geregelten Verfahren kommen. Es kann nicht sein, dass einfach Hunderttausende die Grenze übertreten, dann irgendwo stehen und sagen, wir sind da, sondern das, was wir von unseren Bürgern erwarten, dass sie sich melden, dass sie irgendwo registriert sind, das brauchen wir natürlich auch, um den Überblick zu haben, auch was die Versorgung angeht von den Flüchtlingen, die zu uns kommen. Und wir müssen dann im Zweifel eben auch entscheiden, du gehörst zu denen, die bei uns Schutz und Hilfe bekommen. Und zum anderen müssen wir sagen, du gehörst eben nicht dazu. Und das müssen wir gesamteuropäisch lösen. Das ist das eine an den Außengrenzen. Und das zweite ist auch, dass diese ganz besondere Flüchtlingssituation, die wir jetzt gerade in Syrien haben, natürlich nicht nur von einem oder drei europäischen Staaten gelöst werden kann, sondern nur von der Europäischen Gemeinschaft. Und deshalb bin ich auch ein Anhänger des Projekts, dass wir sagen, wir müssen Quoten innerhalb der EU schaffen, damit auch hier die Lasten gemeinsam getragen werden.
Unter dem Zitat, wir sind stolz, unsere Abgeordnete jetzt die Chefin der Kanzlerin ist, begrüßte heute der CDU-Kreisvorsitzende in Tübingen, Klaus Tappeser, bei seinem Referat in Reutlingen, beim Empfang der Frauenunions-Bundesvorsitzende frisch gewählten Annette Wiedmann-Mautz. Auch Michael Dohnt war dabei bei der Frauenunion.
Ja, das ist eine ganz wichtige Gruppierung innerhalb unserer CDU. Die hat bundesweit 120.000 Mitglieder, also etwa doppelt so viel wie die CDU Baden-Württemberg und ein Vielfaches von dem, was beispielsweise auch die Grünen im Lande an Mitgliedern haben, also eine sehr wichtige Einrichtung. Und ich glaube, der Klaus Tappeser hat es ganz richtig zum Ausdruck gebracht. Da können wir schon stolz drauf sein, dass die Bundesvorsitzende jetzt unsere Kollegin hier aus Tübingen, Annette Wittmann-Mautzisch, und damit ist sie auch die Chefin unserer Chefin. So ähnlich hat das dann nachher nochmal wiederholt, also die Chefin der Bundeskanzlerin, die ja auch Mitglied der Frauenunion ist.
Die CDU soll reformiert werden. Mit dem Generalsekretär Peter Tauber gibt es dort gerade ein Projekt. Wie wichtig ist jetzt die Reformation? Hätte sie schon früher sein sollen? 2017 hängt das vielleicht zusammen mit Martin der Luther, der auch jetzt sein 500-jähriges Jubiläum dann feiert. 2017 hat man gedacht, deswegen machen wir es auch 2017, oder ist ein Zufallsprodukt in das Jahr rein?
Also ob das jetzt mit Martin Luther zusammenhängt, weiß ich nicht. Es hängt vielleicht mit dem Wahljahr für den Bundestag 2017 zusammen. Und man muss sich ja auch immer Ziele setzen. Deshalb hat Tauber das auf 2017 aufgesetzt. Das Projekt läuft ja schon längere Zeit. Wir haben im Land ja mehr oder weniger ein eigenes, nach der letzten Landtagswahl gestartet, eine große und ganz breit angelegte Diskussion mit unseren Mitgliedern, auch jetzt beispielsweise zur Erarbeitung des Wahlprogramms, wo Mitglieder in verschiedenen Foren diskutiert, mitentwickelt haben. Ein ganz neuer Weg, sage ich mal, der bei uns sicherlich auch beispielhaft für andere Parteien ist. Und wir sind auch was Strukturen angeht, was Themenfindung angeht, auch in der Bundespartei unterwegs. Und deshalb ist dieses Projekt 2017 sicherlich wichtig. Ob es eine Reformation wird oder eine Revolution oder eine Evolution, das schauen wir mal. Ich denke, wie es uns gut ansteht, wird es eher eine Evolution, eine Weiterentwicklung werden.
Dr. Nils Schmid, Finanzminister und auch aus Reutlingen Landtagsabgeordneter von der SPD, sagte, die CDU sei ein Verein alter Herren. Was sagen Sie zu dieser These? Zitat.
Ja, ich glaube, der Herr Schmid und ich sind nicht weit auseinander, was das Lebensalter angeht. Also von daher kann er zumindest mich nicht unbedingt gemeint haben. Und wenn ich sehe, was wir haben einen Ortsvorsitzenden in Riederich, der ist, glaube ich, gerade mal 18 Jahre alt, nicht für die Junge Union, sondern für die CDU dort. Also ich glaube, man darf das nicht so über einen Kamm scheren. Und wenn man auch sieht, in der Bundestagsfraktion, was wir mittlerweile an Durchmischung haben von Jung und Alt, dann darf man das sicher als Wahlkampfgeplänkel abtun. Ich kenne auch in der SPD, bei den Kollegen, auch im Kreistag, viele ältere bis alte und erfahrene Kollegen.
Sind Sie in weiteren politischen Vereinigungen innerhalb der CDU auch noch aktiv, sowas wie Frauenunion?
Ja gut, Frauenunion darf ich ja nicht. Da gibt es klare Ausschlüsse. Nein, ich bin noch in der KPV, in der Kommunalpolitischen Vereinigung. Das ist auch eine Gruppierung. Und im Bundestag bin ich darüber hinaus auch im Stephanuskreis. Das ist eine Vereinigung in unserer Fraktion, die sich im Besonderen um verfolgte Christen kümmert.
Freies Radio Wüstewelle, auch im Livestream auf wüste-welle.de. Heute ist bei uns zu Gast der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Dohnt. Im Rahmen der Reihe Unsere Politiker, er sitzt seit 2013 im Bundestag, war dafür Bürgermeister und hat gerade als Hauptthema die Flüchtlingssituation zu bekämpfen. Gezwungenermaßen müssen sich alle damit auseinandersetzen, da das ein wichtiges Thema für Deutschland ist. Die Flüchtlingspolitik, das heißt, es befasst gerade alle Politikerinnen und Politiker und im Verkehr ist er sonst aktiv und das ruht gerade ein wenig. Was war vor dieser Ruhepause im Verkehr zu besprechen, zu diskutieren?
Ja, also um das nochmal klarzustellen, es ruht natürlich nicht. Die normale Arbeit läuft weiter, es ist nur die öffentliche Wahrnehmung, die das etwas ausblendet. Ich glaube, wir können da große Erfolge vermelden. Wir haben im Verkehrsausschuss des Bundestages unglaublich viel vorangebracht. Das war ja allenthalben zu hören von der, in Anführungszeichen, Bröckelrepublik. Das heißt, von Brücken, die nur noch eingeschränkt befahrbar sind, von Tunnels, die gesperrt werden, von Schlaglöchern und anderem. Und es war vielfach anerkannt, dass wir zu wenig Mittel in unsere Infrastruktur stecken. Das haben wir wirklich umgedreht. Wir haben hier kräftig nachgelegt, haben jetzt bis zum Ende der Legislatur die Mittel erhöht, und zwar für Schiene und Straße, nicht nur für die Straße, auch für die Schiene, und sind da gut unterwegs. Wir haben dieses Jahr im Juli einen großen Bescheid bekommen vom Minister Dobrindt, 537 Millionen Euro für Baden-Württemberg, für 14 Straßenprojekte. Damit sind alle Straßen, die in Baden-Württemberg gebaut werden können, also Autobahnen und Bundesstraßen, für die ist der Bund zuständig, haben jetzt vom Bund Geld bekommen. Alles, was baubar ist, jetzt ist das Land am Zug, das Geld auszugeben. Es war jetzt an der B10 in Göppingen ein erster Spatenstich. Aber das Problem ist, es muss auch weiter geplant werden. Und falls es im nächsten Jahr wieder so ein Paket geben sollte, dann Stand heute geht Baden-Württemberg leer aus.
Der VW-Skandal ist auch aktuelles Thema. Denken Sie da ein bisschen drüber nach? Wir haben ja da schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass das irgendwie ein bisschen arg von den Medien jetzt hochgehoben wird, dass man noch so ein, neben den Flüchtlingen so ein anderes Thema besonders wichtig in den Medien hochnimmt.
Also es war schon auffällig, dass das Thema gerade öffentlich wurde zur Zeit der IAA, der größten und wichtigsten Automobilmesse in Deutschland und für den deutschen Automobilhersteller, für unsere deutschen Automobilhersteller. Das hat mich zumindest etwas verwundert, dass es vom Timing her. Es ist in der Tat so. Wir haben hier einen Fall, nach allem, was man hört, klassischer Fall von Betrug. Geht nicht, muss man nachgehen, muss man aufklären und es kann auch nicht folgenlos bleiben. Klare Aussage. Aber es wird eben auch vermengt. Indem gesagt wird, ja, man sagt schon seit vielen Jahren, dass diese CO2-Werte, die beim Autoverkauf angegeben werden, nicht mit dem übereinstimmen, was man an der Straße draußen misst. Ja, auch das stimmt. Das hat aber mit dieser Geschichte bei VW nichts, überhaupt nichts zu tun. Sondern das liegt einfach an der Messmethodik, auf die man sich geeinigt hat. Zum einen hat man gesagt, weil jeder fährt anders Auto, es kommt auf Temperatur an und. Wie will ich denn die Abgaswerte messen? Deshalb hat man sich auf solche Laborverfahren geeinigt. Mittlerweile sagen wir wollen andere, die RDE, Real Drive Emissions, wir wollen das am Verbrauch näher ermitteln. Darin geht man jetzt, das muss europäisch geregelt werden. Da ist man unterwegs. Das ist die zweite Schiene. Da ändern wir was, ja. Und das andere, was VW angeht, ist, muss aufgeklärt werden. Aber es macht ja deshalb, und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Der Kunde vertraut weiterhin darauf, dass die Qualität, die er sich erwirbt, wenn er sich ein Audi, VW oder was auch immer für einen Dieselmotor kauft, weiterhin gut ist.
Also ist das jetzt nicht das Thema, was die Bürger so arg bewegt, wie es die Medien möchten?
Ja, wenn es die Bürger so bewegen würde, dann müssten doch die Verkaufszahlen für solche Autos dramatisch einbrechen und jeder sagt, ich traue diesem Auto nicht mehr. Und von daher, es ist zu Recht in den Medien, das will ich jetzt gar nicht falsch rüberbringen, sondern es ist zu Recht in den Medien, weil es ein Betrug war, dem muss man nachgehen, habe ich ja gesagt, aber ich glaube, wir haben in der Tat wichtigere und andere Probleme.
Ich habe, jetzt gehen wir mal weg von dem ganzen VW und Flüchtling-Themen. Ich habe erfahren, Sie haben 14 Tage mal Praktikum in verschiedenen Betrieben gemacht. Was hatte es denn damit auf sich?
Ja, in der Tat, meine Sommertour, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Da nehme ich mir vor, in 2 Wochen im ganzen Landkreis Betriebe zu besuchen, und zwar 14 Tage, das sind 28 halbe Tage, rein mathematisch, und wir haben 27 Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen, sodass ich es also schaffe, in jeder Stadt und Gemeinde einmal einen Betrieb zu besuchen. Und da gehe ich zu ganz unterschiedlichen, da war ich im Krankenhaus, genauso wie in einer Strickwarenfabrik. Ich war im Nahverkehr, ich war im Pflegeheim, also ganz unterschiedliche Branchen und Betriebe. Und da verbringe ich jeweils einen halben Tag, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen von der Arbeitsweise in diesem Betrieb, um ins Gespräch zu kommen mit den Mitarbeitern und da mich auszutauschen.
Und was hat Ihnen besonders, welche Praktikumsstelle hat Ihnen besonders gut gefallen?
Ja, wenn ich drüber nachdenke, es war alles natürlich interessant, aber so die Erfahrung, mal eine Stunde lang selber am Steuer eines Omnibuses durch Reutlingen zu fahren, also natürlich mit einem Fahrlehrer an der Seite und ohne Passagiere, aber trotzdem dann so ein 12 Meter langes Gefährt durch eine durchaus belebte Innenstadt zu fahren, da kommt man durchaus ins Schwitzen und hat hinterher einen viel höheren Respekt vor der Leistung dieser Berufskraftfahrer, dieser Busfahrer. als wenn man also sonst als Passagier nur dabei ist und denkt, ja, warum fährt er jetzt nicht oder warum fährt er jetzt so langsam oder warum macht er dieses oder jenes. Also das fördert zumindest bei mir sehr wohl das Verständnis für die schwierige Tätigkeit dieser Fahrer.
Okay, und was sagen Sie, wo möchten Sie im nächsten Jahr unbedingt mal hineinschnuppern?
Also ich werde es auf jeden Fall wieder tun, das kann ich jetzt schon sagen, aber welche Betriebe, ich habe schon so 2, 3 auf der Liste, wo ich mir jetzt mal vorgemerkt habe, wo ich auch angesprochen worden bin, aber das lasse ich mal noch auf mich zukommen, das sammle ich mal noch, vielleicht kommen ja jetzt aufgrund der Sendung noch ein paar Vorschläge.
Die hier mich kann man auch bleiben.
Ja, ja, nein, Tübingen gehört ja nicht zu meinem Wahlkreis, wobei ich war beim Fernsehen schon im letzten Jahr in Reutlingen. War auch eine tolle Sache, da war ich dann auch hier in Tübingen im Einsatz als Stativträger. Also das ist wirklich ich bin ein neugieriger Mensch und da ist das eine unglaublich wertvolle Zeit und das Tollste dran ist, dass man einfach mit dem Menschen ganz anders ins Gespräch kommt, wenn man sich mal einen halben Tag Zeit nimmt und mitarbeitet.
Hier auf der Wissensmitte 96,6, ihr hört All Inclusive, heute mit einem Studiogast, Michael Dohnt aus der CDU, Bundestagsmitglied und ehemaliger Bürgermeister, also Röhmstein. Genau, also, er sagte gerade, so schnell geht eine Stunde vorbei, jetzt haben wir ja fast schon 6 Minuten vor Sendeschluss, aber wir ein bis zwei Fragen können wir Ihnen schon noch stellen, bevor wir hier den Löffel abgeben.
Und das wird's nicht sein.
Nein.
Das Mikro und die Technik an die Faunspinnerin.
Warum macht Ihr Beruf oder warum macht Ihnen Ihr Beruf so besonders Spaß?
Das ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass man mit Menschen zu tun hat. Und wenn man Menschen mag, und das ist eine Voraussetzung, und dann die Vielfalt der Themen, die dazukommt, das ist der nächste Punkt. Es ist eben nicht immer dasselbe, sondern wie gesagt, vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich nicht gewusst, dass jetzt diese Flüchtlingsthematik dran ist. Das ist eine Herausforderung. Oder zuvor war es Griechenland, zuvor war es die Ukraine. Wir sind ja von einer Sondersituation in die andere gekommen in diesen 2 Jahren, seit ich dabei bin. Aber es ist wirklich diese Vielfalt, auch die Informationen, die man bekommt, die Menschen, die man kennenlernt. Ich glaube, das ist wirklich das A und O, das, was dieses Amt so interessant macht.
Warum sollte man sich in der Politik engagieren?
Ganz einfach, weil die Politik die Dinge für jeden Einzelnen regelt. Und wenn man nur Zuschauer ist oder sagt, das geht mich nichts an, das sollen andere machen, dann entscheiden andere. Und wenn man sagt, ich will das nicht, dass andere nur über mich entscheiden, dann kann man sich einbringen. Sei es in einer Partei, und da sind mir alle demokratischen Parteien gleich lieb, sage ich jetzt ganz offen und ist auch meine Überzeugung. Aber dann vor allem natürlich auch in der Kommunalpolitik, wo wir ganz viele engagierte Ortschafts-, Gemeinde-, Stadträte haben, in der Kreispolitik und darüber hinaus. Nach oben werden die Posten dann etwas weniger, die Luft etwas dünner. Oder auch in den Vereinen, das gehört da genauso dazu. Da sind wir im Baden-Württemberg ja auch Meister in Deutschland, was das angeht.
Gut, dann sind wir jetzt am Ende der Sendung, müssen ein bisschen abwürgen. Vielen Dank an Michael Dohnt, den Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordneten, für seinen heutigen Studiobesuch.
Genau, vielen Dank, dass Sie heute am Samstagnachmittag sich auf den Weg zu uns gemacht haben.
Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und müssen schnell Tschüss sagen.
Tschüss! Tschüss.